Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Das heutige Thema lautet die Sankt-Josef-Verehrung im Franziskanerorden. Wir sind hierzu im Gespräch mit dem Franziskanerpater Gottfried Ecker, dem Kommissar des Heiligen Landes. Und so möchte ich Sie, Pater Gottfried, bei Radio Gloria ganz herzlich willkommen heißen und ich übergebe Ihnen das Wort.
Ja, guten Tag, Frau Marti, herzlichen Dank, dass ich diese Sendung machen darf mit der Spiritualität des heiligen Josef, die nicht unbedeutend ist für die Spiritualität des Franziskanerordens. Der 19. März ist schon bereits im 10. Jahrhundert Gedenktag in der Kirche, wohl in der Absicht, dass er der Göttin Minerva, dieser römischen Göttin der Handwerker, dass das ersetzt werden kann, dass der heilige Josef gleichsam Patron sein soll für die Handwerker. Aber es hatte noch eine weitere Entwicklung, bis es dann offiziell zu einem Festtag geworden ist in der Kirche. Und ich denke, da sind die Franziskaner nicht unbedeutend. Gerade die Spiritualität des heiligen Josef war im Franziskanerorden immer eine wichtige Spiritualität. Die Mitbrüder haben in der Verbreitung dieses Josefskultes wesentlich mitgetragen. So zum Beispiel Bruder Ubertin von Casale und Bartholomäus von Pisa, die haben Schriften verfasst, wo sie über den heiligen Josef geschrieben haben, Predigten verfasst und einer der großen Prediger auch über den heiligen Josef war der heilige Bernardin von Siena. Ich möchte dann am Schluss noch Auszüge auch aus seiner Predigt vortragen. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde es dann im Franziskanerorden für den ganzen Orden weltweit Pflicht, dass man den heiligen Josef als Fest feiert. Am 19. März wurde also in den Klöstern und Provinzen das Fest des Nährvaters Josef gefeiert. Also diese Praxis war zuerst im Franziskanerorden. Man hat gesagt, die Kirche hat den Gedenktag gefeiert an den Handwerker Josef am 19. März. Aber das eigentliche Fest ist dann durch den Franziskanerorden verbreitet worden. Und Papst Sixtus IV., der selber Franziskaner war, hat dann das Fest 1476 auf die Gesamtkirche ausgebreitet. Also somit können wir sagen, dass dieses Fest, das vor allem zuerst im Franziskanerorden gefeiert wurde, dann auch in der Gesamtkirche gefeiert wurde durch die Anregung des Franziskanerpapstes Sixtus IV. Somit können wir also sagen, dass nebst der Gottesmutter Maria, nebst der Antoniusverehrung in unserer Kirche, die Verehrung des Heiligen auch ein ganz wichtiges Erbgut des Franziskanerordens ist. Ich weiß, dass auch bei den Karmeliten der heilige Josef auch eine ganz wichtige, bedeutende Rolle spielt. Die heilige Teresa hat auch Dinge über ihn verfasst. Ich bin mir aber nicht ganz im Klaren, es könnte durchaus sein, dass das auch durch ihren geistlichen Begleiter, den heiligen Petrus von Alcantara, der selber ja Franziskaner war und sie über Jahre begleitet hat, dass das wahrscheinlich auch durch ihn angeregt dann auf sie und ihren Orden übergegangen ist. Papst Pius IX. Hat dann im 19. Jahrhundert, 1870, den heiligen Josef zum Patron der Kirche ernannt. Ein weiterer Papst, Pius XI., hat dann im 20. Jahrhundert den Gedenktag Josef des Arbeiters eingeführt, gleichsam als Banda zum weltlichen Fest des 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Nach einer frommen Überlieferung soll der heilige Josef in den Armen seines Pflegsohnes Jesus gestorben sein. Darum gilt der Heilige auch als Patron der Sterbenden. Also er ist Patron der Kirche, Patron der Arbeiter und Patron der Sterbenden. Wir wissen, dass der heilige Josef zu den großen Gestalten der Bibel und der Kirche gehört, und dennoch könnten wir sagen, ist dieser Heilige uns irgendwie fremd, vielleicht ja auch fern. Wir spüren aber etwas doch von seiner Größe, von seiner Persönlichkeit, die eben nicht unbedeutend ist. Und wenn wir in diese Frage zur Bibel greifen, merken wir bald einmal, was über Josef berichtet wird. Es ist relativ spärlich, was über ihn berichtet wird. Es sind nur zwei Evangelisten, Matthäus und Lukas, die von ihm sprechen. Markus und Johannes erwähnen ihn überhaupt nicht. Bei Matthäus und Lukas erfahren wir, dass er eben auch Zimmermann gewesen ist. Und man hat natürlich noch andere Informationen. In Matthäus 13, 55, da wird etwas ganz Wichtiges berichtet. Wenn wir das vielleicht gerade mal zur Hand nehmen. Also es ist diese Stelle, wo der junge Jesus wieder nach Nazareth zurückkommt. Jesus kam in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen dort in der Synagoge. Da staunten alle und sagten, woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht alle seine Schwestern unter uns? Woher also hat er das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in seiner Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Also wir sehen hier eine ganz wichtige Stelle, Jesus, der bereits in der Öffentlichkeit wirkt, ist wohl von Kapharnaum wieder zurück in seine Heimatstadt Nazareth gekommen und die Leute nehmen dann an ihm Anstoß. Also Jesus tut wie alle anderen, können wir sagen, religiöse Bürger am Sabbat dann aus der Bibel vorlesen und auch ein Wort vortragen und sie sehen dann, dass dieser ja ganz brillant sprechen kann, dass er ganz geisterfüllt sprechen kann, ja, wo hat er dann das alles? Und wir kennen ihn doch, wer das ist doch der einfache Handwerker, wir kennen doch seine Mutter, wir kennen seinen Pflegvater, wir kennen seine Schwestern und Brüder. Und jetzt, das ist ja ganz interessant, wie hier Matthäus 13, 55 da von Brüdern und Schwestern Jesu gesprochen wird. Und gerade auch das haben oft auch in protestantischen Kreisen, besonders bei Freikirchlern, dass sie dann sagen, ja, da haben wir noch den Beweis, dass Jesus noch Geschwister gehabt hat, Brüder und Schwestern gehabt hat. Aber so einfach ist das nämlich jetzt nicht. Es ist so, dass ja in der Kunst der heilige Josef oft als älterer Mann dargestellt ist. Und das geht eigentlich auch auf die Tradition der Kirchenväter des Ostens zurück. Die haben nämlich gesagt, dass Josef ein Witwer war. Das heißt also, dass er schon mal verheiratet war und durch das natürlich auch Kinder hatte. Und man hat dann daraus geschlossen, dass eben, wenn Jesus nun aus der Ehe Maria und Josef, also ich meine, er ist natürlich der Pflegvater, aber aus dieser zweiten Ehe, wo ja der Josef der praktisch der rechtliche Vater ist vor dem Gesetz, dann sind diese Brüder und Schwestern aus der ersten Ehe natürlich selbstverständlich auch Geschwister von Jesus. Aber das ist noch nicht ein Beweis. Man weiß ja zum Beispiel, dass vom griechischen Urtext her, wenn es da von das Wort heißt Adolphoi, Adelphos, der Bruder, Brüder, Adelphoi, dass es sowohl Brüder von der Familie sein können, aber ebenso auch Cousin und Cousinen, also im weiteren Sinn jetzt Brüder. Von daher können wir also nicht jetzt einfach das schließen. Aber ich möchte jetzt, warum ich darüber rede, ist nämlich von der apokryphen Tradition im sogenannten Jakobusevangelium aus dem 2. Jahrhundert wird nämlich eine interessante Episode berichtet. Im 2. Jahrhundert sagt also das Jakobusevangelium, dass Josef Brautwerber wurde, nachdem er Witwer war, hat er sich eine zweite Braut gesucht und ist dann auf Maria, die Tempeljungfrau war, so nach dem Jakobusevangelium, in Jerusalem, und diese sollte mit einem Mann verheiratet werden, aber sie musste unberührt bleiben. Also eine Tempeljungfrau ist nach dieser Auffassung dann, musste dann ehelos oder beziehungsweise eben, wie wir das dann nachher gesagt haben, es musste eine Josefs-Ehe geführt werden. Das ist der Begriff, das kommt eben von dort her. Dass sie miteinander im Haushalt leben, aber keinen geschlechtlichen Umgang haben. Also so war es dann, dass jeder dieser Bewerber um diese Tempeljungfrau Maria, das waren allesamt Witwer, sie sollten dann einen Stab oder einen Ast auf den Altar des Tempels niederlegen. Und interessant war, dass der Stab oder der Ast Josefs dann grünte und blühte. Und man sah dann darin ein Zeichen Gottes, dass diese Jungfrau Maria eigentlich dann die Frau von Josef werden konnte. Dazu war noch eine Bestätigung auch, dass über dem Kopf des Josef eine Taube schwebte. Das sind alles Erzählungen aus dem Jakobusevangelium. Und es geht noch weiter, das ist noch nicht ganz vollendet. Als dann die Jungfrau Maria trotzdem schwanger wurde, man hat ja gesagt, das ist eine Tempeljungfrau, ja, wie ist denn das möglich? Dann hat man sie natürlich dann bezichtigt, dass sie eben nicht enthaltsam waren, und sie mussten dann ihre Unschuld beweisen. Und wie haben sie das getan? Sie mussten dann beide das giftige Fruchtwasser trinken und blieben dann beide gesund. Und das sah man dann als klares Gottesurteil, dass also das eine höhere Macht zu tun hat, dass Maria eben das Kind nicht von Josef ist, sondern vom Heiligen Geist. Das ist so die Erzählung des Jakobusevangeliums. Und wie gesagt, das war dann auch die Tradition, dass Josef Witwer war. In der Linie vom heiligen Augustinus war dann eher diese Tendenz, dass man gesagt hat, nein, Josef war ein junger Mann, das war die einzige Ehefrau, die er hatte, Maria, aber wir haben das von der Heiligen Schrift her, haben wir keine Beweise. Das wollen wir auch hier offen lassen. Bei all dem, was wir über Josef in der Bibel hören, ist doch eigentlich interessant, dass von ihm selbst kein Wort überliefert wird. Wir erinnern uns an den Traum, den er hatte, als er feststellte, dass seine Braut Maria schwanger war. Da ist der Engel Gabriel, hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, das Kind, das sie unter ihrem Schoß hat, ist vom Heiligen Geist. Wir sehen, der heilige Josef spricht kein Wort, er sagt nicht, er diskutiert nicht mit dem Engel. Er ist ein Hörender, ein Horchender, ein gehorchender Mann. Er ist fähig, auch im Traum und Schlaf Gottes Stimme herauszuhören. Und er ist bereit, dann sofort das zu tun, was Gott von ihm will. Das ist also mal das Erste, dass er dann seine Frau zu sich nimmt und so die Vaterstelle des Kindes Jesus dann übernimmt. Dann hören wir da einen weiteren Traum. Es ist dort in Bethlehem, wo dem Kind Jesus nachgestellt wird durch den König Herodes, wo Josef im Traum den Auftrag bekommt, nach Ägypten zu fliehen. Und er tut das. Also er hört das auch wieder und tut das. Und genauso dann bei der Rückkehr, dass sie dann von Ägypten wieder zurück in die Heimat Nazareth gingen. Also aus dem, was die Bibel von Josef berichtet, geht jedenfalls ganz deutlich hervor, dass er zutiefst in und aus der Nähe Gottes gelebt hat. Das war ein tief religiöser Mensch, der auf die Heilsgeschichte auch achtete, der auch ein Mensch war, der sicher wie seine Braut Maria, der den Messias erwartete. Und nachdem er das alles dann verstanden hatte und erkannt hatte, ist er auch fähig, in alltäglichen Lebenssituationen, schwierigen Situationen zu hören, was Gott von ihm will, was Gott von ihm verlangt. Und deshalb war er auch so selbstverständlich bereit, diesen Willen Gottes zu erfüllen. Und das, deshalb glaubt er auch da, wo vielleicht andere zweifeln und den Mut verlieren würden. Also eine ganz, ganz großartige Gestalt. Wir könnten sagen nach diesem Sprichwort, stille Wasser gründen tief. Wie gesagt, in der Bibel ist kein Wort von Josef die Rede. Wenn wir uns nun fragen, was hat der heilige Josef auch in unserer heutigen Zeit zu sagen, dann müssen wir feststellen, seine Botschaft sind nicht seine Worte, seine Botschaft an uns ist sein Schweigen, ist sein Hören und besonders auch dann sein entschlossenes Handeln. Und so könnten wir sagen, steht er doch auch ganz quer zu den vielen Menschen unserer Zeit, wo doch so viel geredet und zerredet wird. Bei Josef ist es genau umgekehrt. Er sagt kein Wort und hat gerade so eine ungeheuer aktuelle Botschaft. Sein schweigendes Hören ist eine dringende, nötige Botschaft an uns Christen von heute. Was uns so not tut, ist, dass wir wieder verinnerlichte, nach innen und nach oben horchende Menschen werden, wie das uns der heilige Josef in einer wunderbaren vorgelebt hat. Er hat immer wieder nach dieser Frage gelebt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und er ist immer wieder bereit, auf das, was Gott will, zu antworten, aber ohne viele Worte zu machen, sondern eben zu tun und das in aller Stille und Treue. Ja, hören wir jetzt ein wenig geistliche Musik und denken darüber nach.
Oh, my God.
Wir sind zurück in der Sendung mit dem Franziskaner Pater Gottfried Ecker, dem Kommissar des Heiligen Landes. Das Thema ist die Sankt-Josef-Verehrung im Franziskaner und so freuen wir uns auf die weiteren Ausführungen.
Ja, und so möchte ich jetzt in einem zweiten Teil ein wenig über die Orte reden in Nazareth, so wie sich das heute präsentiert, wie wir das sehen können. Gemäß dem Evangelium gab es zwei wichtige Wohnstätten in Nazareth, die dann später zu wichtigen Heiligtümern geworden sind. Erstens ist einmal diese Wohnung der Gottesmutter, deren Andenken die Grotte der Verkündigung festhält. Und das zweite ist das Haus des heiligen Josef, beziehungsweise das Haus der heiligen Familie. So hütet denn vor allem die Josefskirche dieses Andenken an den Nährvater Jesu und die heilige Familie. Der heilige Josef hatte eine besondere Beziehung zum menschgewordenen Gottessohn. Er war sein Nährvater, nahm also die Vaterstelle für Jesus hier auf Erden ein. Der Evangelist Matthäus berichtet uns darüber Folgendes. Mit der Geburt Jesu Christi war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt wurde: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie ihm gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Also hier noch einmal auf das, was ich vorhin gesagt habe: Josef tut das, was Gott von ihm will. Nun wieder zurück nach Nazareth. Wir haben also einen sehr großen Komplex in Nazareth. Sie müssen sich vorstellen, die noch nie dort gewesen sind. Da ist die große Verkündigungskirche. An dieser Verkündigungskirche gebaut ist dann das Franziskanerkloster und die große Schule, das sogenannte Terra Sancta Kolleg. Das geht dann weiter durch einen Platz hindurch bis hinauf zur Josefskirche, die eigentlich auch da an diesem Klosterkomplex gebaut ist. Also diese zwei Kirchen, das wäre also die Verkündigungsgrotte in der Verkündigungsbasilika, wo man eben als die Wohnung der Gottesmutter Maria angeschaut hat oder betrachtet hat. Von dort aus sagt man dann auch die Tradition des Heiligen Hauses, das sich dann nachher in Loreto in Ancona in Italien niedergelassen hat im Mittelalter. Das wäre eigentlich dieses Heilige Haus. Und eben das zweite, wo die Heilige Familie gelebt hat, wäre dort, wo die heutige Josefskirche steht. Natürlich, das ist für uns jetzt ein bisschen eigenartig, dass wir sagen, ja, da ist Maria gewesen, dort bei dieser kleinen Grotte, hat sie gelebt, hat sie gewohnt, muss einfach so sagen, sie hat im Familienclan der Familie von Josef gelebt. Jetzt, wo diese Räume genau gewesen sind, man hat zum Beispiel zwischen diesen beiden Heiligtümern, zwischen der Josefskirche und der Verkündigungskirche und dem Franziskanerkloster, hat man in den 50er Jahren, 60er Jahren, wo dann diese Basilika gebaut wurde, die ist übrigens jetzt genau 50-jährig, diese moderne Verkündigungsbasilika, da hat man auch archäologische Ausgrabungen gemacht und hat also da die verschiedensten Dinge entdeckt, wie zum Beispiel Ölpressen, Silos, man hat Vorratsräume gefunden, man hat Instrumente gefunden, der Landwirtschaft oder auch für die Küche und so weiter. Es war also eigentlich klar ein bewohntes Gebiet zur Zeit Jesu. Aber eben, dass man jetzt genau lokalisiert, also das war dort und dort, das ist gar nicht so leicht. Es ist einfach heute so, man zeigt die Verkündigungsgrotte, die ist in der Verkündigungsbasilika, dann kommt dieser große Platz, wo, das waren natürlich wahrscheinlich Häuschen, die an Höhlen gebaut waren, wo die Leute gelebt haben. Das war eine Siedlung und wie gesagt, das war nicht nur ein Häuschen, sondern da waren ja der ganze Familienclan war dabei. Also wenn jetzt da, wie wir vorhin gehört haben, von Brüdern von Jesus gesprochen wird, ob jetzt Josef Witwer gewesen ist, ob das die Kinder von ihm gewesen sind, das bleibe dahingestellt. Sicher hatte Jesus eine große Verwandtschaft da. Das müssen wir sicher sehen und da haben sie auch gelebt. Ich möchte einfach wieder auf das zurückkommen. Es gibt diese zwei Heiligtümer und das erste eben diese Verkündigungsgrotte. Das zweite wäre dann die sogenannte Ernährung Christi, wo heute die Josefskirche steht und dort sagt man in der Tradition, sei vor allem die Heilige Familie gewesen. Also Maria, bevor sie das Kind bekommen hat, die Verkündigung dort in der Verkündigungsgrotte, dann nachher eben heute, wo man diese Josefskirche lokalisiert, dort soll die Heilige Familie gelebt haben. Man hat auf den Resten einer alten mittelalterlichen Kirche, die Ernährung Christi genannt wurde, hat man 1914 eine Kirche im neuromanischen Stil gebaut. Diese Kirche wurde unter der Leitung eines deutschen Baumeisters, eines Franziskanerbruders, Bruder Wendelin Hinterkäuser aus Menden im Westfalen, hat auf den Fundamenten der dreischiffigen Kreuzfahrerkirche der Ernährung des heiligen Josefs eine Kirche gebaut im neuromanischen Stil. Zwischen den beiden Heiligtümern der Josefskirche, dem Franziskanerkloster und der Basilika der Menschwerdung befand sich, wie ich schon erwähnt habe, wohl das ganze Gebiet des alten Nazareth. Und zwischen 1955 und 1960 haben verschiedene Archäologen da gearbeitet, es waren vor allem Franziskaner, die haben dort, wie ich schon gesagt habe, Wohnhöhlen gefunden, Silos, Aufbewahrung von Getreide und Öl, Weinkeltern und viele Keramikreste, also Küchengegenstände und so weiter, entdeckt. Man hat also ganz klar sagen können, zur Zeit Jesu war dieses Gebiet also besiedelt. Hier haben Menschen gelebt und hier dürfte auch Jesus mit seinem Pflegevater und seiner Mutter Maria gelebt und gearbeitet haben. Hier wuchs Jesus heran und wurde kräftig. Gott erfüllte ihn mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm, wie der heilige Evangelist Lukas sagt. Bis zu seinem öffentlichen Auftreten lebte Jesus ja im Schoß seiner Familie, das heißt eben in der Großfamilie, dem Clan, ein verborgenes Leben und übte das Handwerk des Zimmermanns aus. Das war also eigentlich ein Beruf, der nicht nur jetzt sich auf Holz beschränkte, sondern das war eigentlich fast ein Allrounder. Würden sagen, der hat auch verschiedenste Sachen aus Stein, Metall und so weiter auch machen können. Das war ein sogenannter Faber, also fast ein Alleskönner, also nicht nur jetzt rein Zimmermann, wie wir das vielleicht heute sagen. Also hier hat Jesus 30 Jahre im Verborgenen gelebt, bis er dann in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Einer der berühmten Archäologen, Belarmin Bagatti, der selber zum Beispiel auch wesentlich bei der Verkündigungsgrotte Forschungen gemacht hat, der auch diesen Namen, diese Inschrift der Verehrung Mariens gefunden hat, er sagt, nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung ist kein anderer Platz der Erde so eng mit dem Leben Josefs verbunden wie dieses Heiligtum in Nazareth. Also diese Josefskirche, wie wir gehört haben, ist dann 1914 gebaut über den Resten der Kreuzfahrerkirche. Und in dieser Kirche gibt es auch drei Apsiden. Und da wird etwas auch von der Heiligen Familie gezeigt. In der Hauptapsis wird die Heilige Familie dargestellt, Maria, Josef und Jesuskind. Dann auf der rechten Abside ist der Traum Josefs, also wo er diesen Traum bekommt, wo er aufgeklärt wird von dieser Stelle, wo ich vorhin gelesen habe. Und auf der linken Seite ist das Bild sehr schön gemalt, wie Josef in den Armen Jesu ist. Das ist also der sterbende Josef, der Tod Josefs. Die farbigen Fenster dieser Josefskirche preisen auch die Tugenden des Nährvaters Josef. In den Fenstern der Rückwand sehen wir auch Jesus an der Hobelbank und wie Jesus eben da dieses Handwerk ausübt als Zimmermann. Und in der Mitte der Süd- und Nordwand der Kirche führen dann Treppen zu einer Krypta hinunter. Diese wurde 1895 ausgegraben und diese Krypta weist Spuren einer Kirche, die auf das 5. Jahrhundert zurückgehen, es im syrischen Stil errichtet worden ist. Da hat auch wieder ein Bibeltheologe, Archäologe, Mitbruder, Pater Emanuel Testa, meint dazu, dass in dieser Krypta eine judenchristliche Taufanlage zu finden ist. In die 2 Meter tiefe Grube führen 7 Stufen hinab. Also wenn der Täufling, der Erwachsene, wurde dann über diese 7 Stufen hinuntergeführt und dann im Wasser untergetaucht. Die 7 Stufen auch für die 7 Schöpfungstage oder auch die 7 Sakramente, was das alles auch noch weiter bedeutet. Und diese Krypta hat auch einen sehr schönen Mosaikboden. Ein unbehauener Basaltstein ist dort noch zu sehen. Und nach diesem Pater Emanuel Testa ist auch das der Ort, wo der Priester, der jeweils auf diesem Stein gestanden ist und dann die Täuflinge getauft hat, ist auch ein Bild für der Priester tauft ja anstelle Christi, der ist ja der Grund- und Eckstein der Kirche. Und da hat der Priester auch dieses Wasser verwendet, und hat dann den Täufling übergossen bzw. hat ihn untergetaucht. Man hat eben gesagt, dass dieser Ort dort auch wahrscheinlich die Handwerkstätte des heiligen Josef und Jesus gewesen ist. Also Sie sehen, man hat dann aus diesen Orten, wo die Heiligen gelebt hat, früh einmal wirkliche Gedenkstätten, Kirchen gebaut, um an dieses wichtige Ereignis sich zu erinnern, das hier eigentlich geschehen ist, die heilige Familie da gelebt hat. So können wir mit berechtigtem Grund annehmen, dass hier also an dieser Stelle, wo heute die Josefskirche steht, dass das eigentlich das Haus gewesen ist, wo Josef mit seiner Familie gelebt hat. Auch wenn keine direkten Zeugnisse des Lebens- und Arbeitsraums der heiligen Familie aufzuweisen sind, spricht doch der relativ frühe Kultort dafür. Ich habe selber gut anderthalb Monate in Nazareth gelebt und da hatte ich im heiligen Jahr 2000 auch, war ich Sakristan und Beichtvater, habe ich dort gewirkt und habe natürlich immer auch Gruppen geführt. Und da ist einmal eine Gruppe junger spanischer Frauen gekommen und die sind dann fast zugeflogen und gesagt, wir wollen jetzt diese Boutique des heiligen Josef sehen, wo diese Werkzeuge sind, wo wir die besichtigen können, muss ich sie dann enttäuschen und sagen, ja, man sagt schon eben da unten bei dieser Krypta ist das gewesen, aber da hat es nichts an Handwerkszeugen und da hat es keinen Hobel und keine Schleife und keine Säge, aber man lokalisiert dort doch der Ort, wo Josef gearbeitet hat. Ich denke, hier an diesem Ort, das ist doch auch wichtig zu sehen, ist Jesus auch in das Arbeitsleben eingeführt worden von seinem Vater. Hier an diesem Ort ist er auch im jüdischen Glauben unterwiesen worden. Hier hat er gearbeitet, hier hat er gebetet, hier hat er auch im Kreise der Familie Feste gefeiert. 30 Jahre in aller Verborgenheit hat er hier gelebt, ein Beispiel der Einfachheit und Menschenliebe. Und ich denke, gerade auch der heilige Josef hat ihm ein wunderbares Vaterbild vermittelt. Dieser treue, schweigende, stille Josef, der vor allem durch sein Tun Zeugnis gibt und durch sein Hören auf Gottes Wille. So sagt Papst Paul VI. Im Besuch 1964 an diesem heiligen Platz in Nazareth bei der Ernährung Christi: Das Haus von Nazareth ist eine Schule, in der man beginnt, Christi Leben zu verstehen. Es ist die Schule des Evangeliums. Hier nämlich lernen wir vor allem sehen, beten, betrachten und verstehen, welch große und geheime Kraft in diesen schlichten, demütigen und köstlichen Offenbarungen des Sohnes Gottes steckt. Nach und nach lernen wir vielleicht auch, ihm nachzufolgen. Natürlich sind jetzt diese Worte auf Jesus bezogen, vom heiligen Papst Paul VI., damals beim Besuch in Nazareth, aber wir können das im Grunde genommen auch auf Josef beziehen. Ich habe zu Beginn dieses Vortrages gesagt, dass der Franziskanerorden wesentlich dazu beigetragen hat, zu dieser Verehrung des heiligen Josef, dass er dann auch in der Weltkirche zu einem Fest erhoben worden ist, einer der größten Josef-Prediger war der heilige Bernhardin von Siena. Er war nicht nur ein inniger Verehrer des Nährvaters Jesu, er war auch ein feuriger Lobredner, könnten wir sagen. Und so darf es uns nicht erstaunen, dass aus seiner bekanntesten Josefspredigt dann Texte auch ins römische Brevier aufgenommen worden sind. So bis zum heutigen Tag lesen wir also auch im Brevier Auszüge aus den Predigten des heiligen Bernhardin von Siena. Und vielleicht kann ich Ihnen hier auch noch als Abschluss einen Auszug vorlesen, diesem großen Josefsverehrer, der übrigens auch viel über Maria geschrieben hat, über Maria gesprochen hat. Und durch Bernardin von Siena haben wir auch den zweiten Teil des Gegrüß seist du Maria in unserer Tradition. Das geht auch auf ihn zurück. Aber wie gesagt, er ist vor allem auch ein Verehrer des heiligen Josef. Er sagt unter anderem: Bei allen besonderen Gnaden, die einem vernunftbegabten Geschöpf mitgeteilt werden, herrscht die allgemeine Regel, immer wenn Gott in seiner Güte jemand zu seiner besonderen Gnade oder zu einem hohen Stand beruft, dann gibt er ihm Hilfen, die für eine so erwähnte Persönlichkeit ihre Aufgabe erforderlich sind. Sie zeichnen diesen Menschen dann in einem reichen Maß aus. Das hat sich im hohen Grad am heiligen Josef bewahrheitet, dem Adoptivvater Jesu Christi, dem wirklichen Bräutigam der Königin der Welt und Herrin der Engel. Er wurde vom ewigen Vater erwählt als treuer Ernährer und Behüter seiner höchsten Schätze, seines Sohnes und der Braut Josefs. Dieses Amt hat Josef mit großer Treue verwaltet. Darum spricht der Herr zu ihm: Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Komm herein in die Freude deines Herrn. Wenn du Josefs zur ganzen Kirche Christi in Beziehung setzt, ist er dann nicht ein Auserwählter und ein ganz besonderer Mensch, durch den unter dessen Obhut Christus der Ordnung entsprechend und ehrenvoll in die Welt eingeführt wurde? Wenn daher die ganze Kirche in der Schuld der Jungfrau Mutter steht, weil sie Christus empfangen durfte, so schuldet sie Josef nach ihr im gewiss in besonderem Maß Dank und Ehrfurcht. Er ist der Abschluss des Alten Testamentes. Er besitzt die Würde der Patriarchen und Propheten. Durch ihn erhält sie die verheißene Frucht. Er ist gewiss der Einzige, der leibhaftig besitzen durfte, was die Güte Gottes den Patriarchen und Propheten versprochen hat: die Vertrautheit, Ehrfurcht und hohe Wertschätzung, die ihm Christus wie ein Sohn dem Vater entgegenbrachte, als er noch auf Erden lebte, hat er ihm Himmel gewiss nicht versagt, vielmehr erfüllt und vollendet. So denke an uns, heiliger Josef, und tritt mit deiner Fürbitte beim Herrn ein, der für deinen Sohn gehalten wurde. Mach uns auch deine heilige Braut geneigt, die Mutter dessen, der mit Maria und dem Heiligen Geist lebt und herrscht durch endlose Ewigkeit. Amen. Und so segne, behüte und begleite euch auf die Fürbitte des heiligen Josef, der heiligen Gottesmutter Maria, an diesem Tag der gute und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Gottfried Ecker, für diese spannenden Gedanken und tiefgründigen Auslegungen auch des Evangeliums und über den heiligen Josef. Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen franziskanischen Gemeinschaft reicher Gottessegen und möge der heilige Josef weiterhin in Ihrem Orden wirken und auch neue Berufungen hervorbringen. Herzlichen Dank, Pater Gottfried.
Ja, herzlichen Dank, Frau Marti, und Gottes Segen auch Ihnen.
Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass Sie in Ihrem Herzen von den Gedanken vom Franziskaner Pater Gottfried Ecker berührt wurden. Und ich, die Andrea Marti, verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Radio Gloria. Führt Sie Gott und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.